HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute mit Klaus Hofmeister und der CDU-Politikerin, engagierten Katholikin, langjährigen baden-württembergischen Kultusministerin und Bundesbildungsministerin. Aber was mich und uns heute besonders interessiert, Annette Schavan, mein Gast, ist seit 2014 Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland beim Heiligen Stuhl. Und darüber wollen wir vor allen Dingen sprechen. Herzlich willkommen, Frau Schavan.
Vielen Dank, Herr Hofmeister.
Frau Schavan, Sie sind seit gut 2 Jahren in Rom, die ewige Stadt. Das kann einen ja auch ein bisschen erschlagen. Ich vermute, die muss man sich auch persönlich so ein bisschen erobern. Gibt es Lieblingsorte inzwischen hier in Rom für Sie?
Rom ist besonders schön auf langen Spaziergängen durch die eher stille Seite der Stadt. Also die kleinen Straßen, die stillen Straßen, manchmal ganz nah an den großen, berühmten Plätzen. Das mache ich dann manches Mal am Sonntag, möglichst früh, dann ist die Stadt leer. Und dann erschließt sie sich mit ihrer ja wirklich besonderen Ausstrahlung. Manchmal denke ich, das ist schon so, dass Rom wirkt wie ein spirituelles Zentrum Europas.
Mhm. Ich wollte gerade fragen, also was ist die Ausstrahlung dieser Stadt? Es ist natürlich eine schöne Stadt, es ist eine Stadt voller Kunst, es ist die Stadt eines antiken Weltreiches, ja, es ist Macht, Pracht, es ist die Zentrale der katholischen Weltkirche. Und Sie haben jetzt gerade gesagt, spirituelles Zentrum Europas. Das ist aber nochmal ein ziemlicher Akzent, der zumindest auch auf die Zeit, ja, im Grunde nach Christus stärker fokussiert, oder?
Es ist viel mehr und jede Beschreibung, die wir abgeben, ist ja nur eine kleine Facette. Rom ist unerschöpflich. Rom ist ein Geschichtsbuch. Natürlich gilt aber vermutlich für jeden Touristen und auch für jemanden, der dann länger hier lebt, dass manches, so wie Sie sagen, einem besonders nahe geht oder am Herzen liegt. Der wunderbare Gianicolo mit der weiten Sicht bis in die Berge, dann hinunter nach Trastevere. Trastevere ist für mich ein ganz besonderer Ort, an dem ich viel bin. Manche sagen, es ist Kult, es ist ein ganz junger Stadtteil. Es ist der Stadtteil, in dem die international tätige Organisation Sant'Egidio ihren Platz hat. Und dann hinüber die Fußgängersteinbrücke, hinüber über die Tiberinsel in das ehemalige jüdische Ghetto. Das ist so ein Spaziergang durch die Zeiten und so ungewöhnlich abwechslungsreich, wie diese Stadt halt auch ist.
Jetzt sind Sie bei Ihrem ersten kleinen Spaziergang, den Sie uns so geschildert haben, nicht im Vatikan vorbeigekommen. Der Vatikan ist natürlich auch eine sehr prächtige Form der Selbstdarstellung der katholischen Kirche. Wie finden Sie das? Ich meine, man kann ja sagen, es ist im Grunde auch eine Art von Kirche, die wir heute im Grunde gar nicht mehr so sehen wollen gerne. Oder die zumindest auch Franziskus nicht mehr gerne sehen möchte.
Naja, es ist eine Verbindung von Stille und Schönheit für mich. Die Schönheit gehört auch dazu. Diese großartige Kulisse, die mit dem Petersdom und dem Petersplatz und den Kolonnaden des Bernini zu sehen ist. Das ist von Menschen geschaffen zur Ehre Gottes. So haben sie sich vorgestellt, dass Kirche sich zeigen sollte der Welt. Dann der Weg durch die Vatikanischen Gärten. Auch den mache ich ganz gerne. Vor allem auch mit Gästen. Mit denen gehe ich natürlich in den Vatikan. Diese wunderbaren Wege der Vatikanischen Gärten, in denen viel blüht. Da sieht man plötzlich die Kuppel des Petersdoms wie schwebend. Oder nehmen Sie das gläserne Grab von Papst Johannes dem 23., der das Konzil eröffnet hat. Der sogenannte gute Papst, Papa Buono wird er genannt. Das ist dann schon faszinierend, wie 50 Jahre nach Abschluss des Konzils Menschen aus allen Kontinenten dastehen und beten. Wenn man es dann öfter gesehen hat, dann fällt nicht mehr vor allem die Pracht auf, sondern man überlegt sich, was Menschen so alles sich überlegt haben, als sie das bauten, als Pläne wieder verworfen wurden, als neue Künstler kamen, als Michelangelo die Pietà gemacht hat. Ja, und ich verbinde es mit auch einer besonderen Stille.
Annette Schavan, deutsche Botschafterin beim Heiligen Stuhl. Stimmt es, dass Sie sich eine Vespa gekauft haben? Einen kleinen Motorroller, mit dem Sie hier auch in Rom cruisen?
Ja, eine rote. Das ist dann ja auch schnell bekannt geworden. Und damit bewege ich mich noch ziemlich vorsichtig, aber es ist ziemlich schön und natürlich sehr römisch. Es gehört eigentlich zu dieser Stadt.
Also Sie haben auch Lust, so ein bisschen diese Lebensqualität, die Rom bietet, einfach in die auch so ein bisschen einzutauchen. Also ich habe so den Eindruck, es ist ja ein ganz neuer Lebensabschnitt, ein ganz anderer Lebensabschnitt, aber durchaus verbunden einfach mit Lust, auch einfach mal ganz anders zu sein, oder? Oder ganz andere Dinge auch mal zu akzentuieren. Was Spielerisches bei dieser Vespa mit drin?
Naja, Sie haben ja eben mein Alter genannt. Also so ganz anders wird man dann nicht mehr oder neu erfinden werde ich mich nicht. Ich bin gut wiederzuerkennen. Aber natürlich ist Rom und ist italienische Lebensweise etwas anderes als Politikerin in Berlin sein. Und dazu gehört auch das Spielerische, dazu gehört die Gelassenheit, dazu gehört sich an den schönen Dingen auch wirklich zu erfreuen und nicht daran vorbeizurasen, weil man gerade wieder zum nächsten Termin muss. Gerade weil ich aus einem so getakteten Tag gekommen bin, habe ich mir beim Wechsel nach Rom auch vorgenommen, dass ich das auch wirklich aufnehme. Das politische Leben hat sich auch in den letzten 20, 30 Jahren noch einmal weiter zugespitzt. Noch zu Beginn meiner ersten Jahre in Stuttgart gab es eine solche 24-Stunden-Medienpräsenz noch nicht. Das ist eine neuere Entwicklung. Das lässt sich fast nicht mehr steigern, sodass ich manchmal glaube, vielleicht ist dann doch irgendwann der Moment, an dem auch wieder in die Politik eine gewisse Entschleunigung kommt. Ich denke immer an die Bilder, die Konrad Adenauer in seinem Garten in Röndorf zeigen, beim Rosenschneiden. Dann stellen Sie sich heute einen Politiker vor, der Rosen pflegt und züchtet. Dann wird jeder sagen, ah, diese armen Rosen, der Rosengarten wird ganz schnell am Ende sein. Dieses Bild, Konrad Adenauer mit seinen Rosen, das sollte uns manchmal nachdenklich machen, dass die Vervielfachung von Aktivitäten, die Vervielfachung von Terminen, das immer schnellere, die immer umfassendere Besetzung aller Zeit nicht unbedingt zur Verbesserung von Lösungen und Antworten führt.
Annette Schavan ist zu Gast im Doppelkopf und Sie haben sich jetzt als erste Musik einen Titel gewünscht von Max Raabe mit dem Palastorchester. Für Frauen ist das kein Problem, heißt der Titel. Und weil Sie das Thema schon ansprechen, Frauen und ich sage jetzt mal vielleicht auch noch Frauen in der Politik, Sie sind ja eine Vertraute von Kanzlerin Merkel, eine Freundin, weiß ich nicht, ob Sie es so sagen würden. Wenn Sie jetzt hier einen Neuanfang in Rom gemacht haben, besteht der Gesprächsfaden zum Beispiel in solchen politischen Freundschaften noch weiter?
Freundschaften enden nicht mit Amtszeiten und deshalb besteht der Gesprächskontakt fort. Übrigens auch mit manch anderen Kolleginnen und Kollegen. Manche glauben ja, dass es in der Politik eigentlich Freundschaft nicht geben kann. Ich habe es Gott sei Dank anders erlebt und das ist ganz schön.
Für Frauen ist das kein Problem, das haben Sie ausgesucht. Da müssen Sie uns noch vielleicht eine kleine Hörhilfe geben, denn das ist ja ein ganz besonderes Stück von Max Raabe, sehr augenzwinkernd.
Ja, es ist eines der vielen wunderbaren Lieder von Max Raabe und es ist besonders augenzwinkernd. Daran habe ich oft in Berlin gedacht, an die ersten beiden Zeilen über den Mann mit dem Plan und der Frau, für die es dann, so meint Max Raabe, kein Problem ist. Ja, es ist vor allen Dingen ein Stück Humor.
Ein Mann braucht einen Plan, damit fängt es an. Doch will man es genau, dann fragt man eine Frau. Sie wissen, wo die Schlüssel liegen, wo sie günstig Schuhe kriegen, haben immer Überraschungen im Schrank. Sind Chefen beim Sozialgericht, kennen ihr Idealgewicht, obwohl sie immer frieren, sind sie kaum krank. Geld überweisen, Kühlschrank enteisen, Aktien verkaufen, Marathon laufen, zeitgleich verschicken sie eine Mail.
Hier ist der HR2 Doppelkopf und zu Gast ist heute Annette Schavan, Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland beim Heiligen Stuhl. Der Heilige Stuhl ist das Völkerrechtssubjekt des Vatikans. Die katholische Kirche ist also ein Staat. Frau Schavan, haben Sie das Staatsoberhaupt Papst Franziskus schon getroffen und auch gesprochen?
Ja. Ganz am Anfang, als ich mein Beglaubigungsschreiben übergeben habe, das war im September 2014, und dann immer mal wieder, wenn ich Staatsgäste aus Deutschland begleite, die Bundeskanzlerin, Ministerpräsidenten oder auch Minister oder die Guardini-Stiftung. Natürlich bei den Liturgien oder auch bei Konferenzen, an denen er am Beginn oder am Ende kurz kommt, in der Päpstlichen Akademie. Es gibt ja das ein oder andere Thema, um das ich mich hier auch ein bisschen stärker kümmere. Nicht zuletzt auch in Verbindung zu dem, was mich früher beschäftigt hat, etwa das Thema Religion im Dialog oder das Zusammenspiel zwischen Zivilgesellschaft, Staat und Religionen in den immer stärker ja vielfältig gewordenen Gesellschaften. Da ist er dann am Beginn dabei oder am Ende und legt auch seine Position dar.
Das ist die Päpstliche Akademie. Ja, sind Sie da bestellte Expertin? Sind Sie da Teilnehmerin am Gespräch? Wie bringen Sie sich da ein? Was ist das für ein Gremium?
Da sind zu bestimmten Konferenzen die Botschafter eingeladen. Das ist eines der Foren. Es gibt viele andere. Das gehört ja auch zu dieser Internationalität, dass zu zentralen Themen viele auch Organisationen hier sind, Kollegs. Und da ich aus der Theologie komme, mich eigentlich lebenslang auch mit theologischen Fragen beschäftigt habe und ganz besonders mit dieser Frage, wie kann das denn gelingen, dass Religionen wirklich miteinander ins Gespräch kommen, dass sie Gemeinsames entdecken, dass sie mit Differenzen umgehen, dass das Friedenspotenzial von Religionen zum Tragen kommt. Da ich mich damit immer mal beschäftigt habe, werde ich da auch jetzt angefragt.
Ich bin jetzt mal ein Mäuschen, also wenn Sie hier mit Staatsgästen sind und sagen wir Angela Merkel spricht mit dem Papst, das sind dann ja Gespräche von vielleicht 20 Minuten, 30 Minuten. Was passiert da?
Interessant ist, dass viele Gespräche länger dauern, als sie geplant waren. Und das spricht für die Erfahrung, die ich auch bei meiner ersten Begegnung gemacht habe. Man trifft auf einen außergewöhnlich aufmerksamen Papst, einer, der zuhört, der sich interessiert, der von sich aus Themen anspricht. Da geht es nicht um Smalltalk, sondern schon darum, dass er deutlich macht, was in diesem oder jenem thematischen Zusammenhang ihm wichtig ist. Er erfahren möchte, wie die Erfahrungen des Gesprächspartners, der Gesprächspartnerin sind. Also in diesem ersten Gespräch hat zum Beispiel mein politisches Leben eine größere Rolle gespielt, als ich gedacht habe. Wir haben plötzlich über Sport gesprochen, weil ich ja in Baden-Württemberg 10 Jahre auch Sportministerin war, über die Rolle des Sportes für Kinder und wie er sich in Erinnerung an Argentinien dann dazu geäußert hat. Das ist dann schon ziemlich konkret. Man spürt, diesem Papst ist nicht nur irgendwie am Menschen gelegen, sondern er ist interessiert, was gedacht wird, wie Erfahrungen aussehen und spricht dann ja auch in seinen Veröffentlichungen von der Vielfalt der Erfahrungen, die wir machen, von der Vielfalt der Inkulturation und wie Kirche in diese immer vielfältiger werdende Welt sich einbringen kann.
Also das Stichwort Inkulturation und vielfältige Welt, das ist jetzt schon mehrfach in unserem Gespräch gekommen. Sie treffen hier im Grunde eine globale Institution an. Der Heilige Stuhl ist ja eben eine weltweit vertretene Institution, ich glaube mit 1,2 oder 1,3 Milliarden Mitgliedern in fast allen Ländern vertreten. Gibt es da tatsächlich was zu lernen, so für die Art, wie die Welt sein kann? Oder was nehmen Sie vor allen Dingen mit aus dieser globalen Perspektive, die ja ganz anders präsent ist?
Ich lerne hier in Rom ungewöhnlich viel. Das ist auch eine große Phase des Lernens. Denn Weltkirche konkret erlebt heißt eben zu sehen, so einfach ist es mit der Inkulturation halt nicht überall. Die katholische Kirche ist der älteste Global Player, sagt man immer. Sie hat enorm viel Erfahrung mit globaler Welt. Sie hat enorm viel Erfahrung mit der Unterschiedlichkeit, wie Inkulturation läuft. Und jetzt spüren wir ja an vielen Stellen, dass die Welt sich anders entwickelt hat, als wir vor 25 Jahren glaubten. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands, der Wiedervereinigung Europas, haben alle gedacht, nun wird die Freiheit immer mehr, die Freiheit so, wie wir sie verstehen, die Freiheit so, wie wir sie gestalten, die Demokratie so, wie wir sie erleben und gestalten, die ganze Welt umfassen. Es hat sich anders entwickelt. und zu verstehen, was sich wie anders entwickelt hat, warum es falsch war, eine ganze Zeit lang zu glauben, Religion werde an Bedeutung verlieren. Wie oft haben wir das gesagt? Wie oft ist gesagt worden, das ist eine persönliche Angelegenheit, das ist Privatsache, aber es wird im öffentlichen Leben nicht mehr eine Rolle spielen. Es wird im öffentlichen Leben durch andere Deutungsmuster ersetzt werden. Und heute spüren wir, Religion ist sehr präsent. Über 80% der Menschen, die heute auf der Welt leben, sagen, dass sie glaubende Menschen sind. Das ist ein relevanter Faktor für die Menschen, Quelle von Werten, von Grundhaltungen, Quelle von Hoffnung, Kompass. Religion spielt auch in der internationalen Politik eine starke Rolle, im Guten wie im Schlechten, verbunden mit vielen Gefahren, verbunden aber auch mit großen Chancen. Und das sind ja Debatten, da sagen dann manche, sie ist zurückgekehrt, die Religion. Andere sagen, die sich in der Welt gut auskennen, sie ist nicht zurückgekehrt, sie war nie weg, ihr habt es nur nicht mehr wahrgenommen. Europa hat eine besondere Entwicklung, eine besondere Deutung der Geschichte geliefert. Darüber kann ich hier in Rom und kann man hier in Rom enorm viel lernen. Auch darüber, dass sich vieles nicht von heute auf morgen regeln oder lösen lässt. So ist das ja in der Politik. Da taucht morgens um 8 Uhr ein Problem auf und spätestens um 10 Uhr fragt der Erste, warum ist es eigentlich noch nicht gelöst? Warum gibt es keinen Vorschlag? Wissen die nicht, was sie tun sollen? Diplomatie des Heiligen Stuhls ist Diplomatie der langen Linien, der großen Geduld. Und es gibt schöne Beispiele aus den letzten Jahren, woran man das erklären kann. Nehmen Sie die Beziehung USA-Kuba. Der erste Papst, der Kuba besucht hat, war Johannes Paul II. 1998. Damals hat er eine große Rede in Havanna gehalten, zu der die Aussage gehört, dass der Staat mit dem Atheismus oder einer bestimmten Religion keine Politik machen darf. Dann ist Papst Benedikt in Havanna gewesen und dann jetzt Franziskus. Und in all diesen Jahren hat es natürlich immer wieder Gespräche gegeben, Verbindungen gegeben, ist eine lange Linie gezogen worden, bis es dann nun zur Entspannung kommen konnte. Und so gibt es viele Beispiele, die man in der Öffentlichkeit gar nicht so im Blick hat. Dann sind alle konzentriert auf das Ereignis eines Papstbesuches, aber der ist natürlich verbunden, damit einen langfristigen Dialog zur Entspannung zu führen. Und das ist in der so krisengeschüttelten Welt heute ein, ja, fast wie ein Fels in der Brandung.
Ach ja. Also eine Institution, die einen anderen Atem hat als unsere schneller getakteten Regierungen. Und manche Dinge lassen sich offenbar mit dem langen Atem dann doch besser lösen, sagen Sie. Es ist ja so, dass eine Botschaft ja im Grunde auch Interessen wahrzunehmen hat gegenüber der anderen Seite. Hat Deutschland eigentlich Interessen gegenüber dem Heiligen Stuhl?
Deutschland hat viele besondere Wege, die Konkordate. Das, was wir die nicht nur Neutralität des Staates nennen, sondern die Offenheit, die fördernde Neutralität, ein gut austariertes Verhältnis zwischen Staat und Kirche, das Raum gibt für kirchliche Gestaltung. Ich nenne das manchmal der religionsfreundliche Staat und die demokratiefreundliche Kirche. Die Kirche, die zu schätzen weiß, was das bedeutet, in einer freiheitlichen Demokratie nicht nur zu existieren, sondern in der Zivilgesellschaft zu gestalten. Und ein Staat, auch eine politische Kultur, die quer durch die Parteien um den Wert dieser Kirchen und der damit verbundenen freien Träger weiß. Das hat viel beigetragen zu einer freiheitlichen Ordnung in Deutschland. Freie Träger vor dem Staat, kleine Einheit vor der großen Einheit. Also das klassische Prinzip aus der katholischen Soziallehre, die hat sich ausgewirkt. Die hat sich ausgewirkt auf unsere föderale Ordnung. Die hat sich ausgewirkt auf die Freundlichkeit gegenüber den freien Trägern. Das wird hier in Rom schon wahrgenommen. Das muss ja auch kein exklusiver Weg in Deutschland sein. Das ist ein gutes Modell für freiheitliche Gesellschaft, für freiheitliche Entwicklung auch jeder anderen modernen Gesellschaft.
Annette Schavan, die deutsche Botschafterin beim Heiligen Stuhl, ist zu Gast. Frau Schavan, und wenn Sie dann das Staatsoberhaupt des Heiligen Stuhls treffen, Papst Franziskus, dann müssen Sie Ihr Haupt bedecken, sieht das Protokoll vor. Und sie tun es. Angela Merkel tut es, glaube ich, nicht. Sie trägt keinen Hut oder sowas. Sie nimmt sich einfach die Freiheit, dieses Protokoll zu brechen.
Ich trage Hut im Petersdom, in der Liturgie. Ich habe Hut getragen bei meinem ersten Treffen, bei meiner ersten Begegnung mit dem Heiligen Vater. Heute trage ich bei den persönlichen Begegnungen keine Kopfbedeckung.
Sie haben ein weiteres Stück Musik ausgewählt, Frau Schawan. Ein Stück von Astor Piazzolla, Lieber Tango. Aber es ist nicht, wie man es von Piazzolla kennt, mit dem Bandoneon häufig gespielt, sondern mal ganz anders. Das haben Sie jetzt auf dem Katholikentag erlebt. Lilo Kunkel spielt auf der Orgel.
Ja, das war eine ganz besondere Erfahrung. Nikolaikirche Leipzig, 100. Katholikentag. Ein biblischer Impuls. Seht, da ist der Mensch. Und zum Abschluss hat Lilo Kunkel auf der Orgel eine besondere Fassung dieses Lieber Tangos gespielt. Das hat mich sehr beeindruckt. Deshalb freue ich mich, dass wir diese Musik finden konnten.
HR2 Kultur, der Doppelkopf mit Annette Schawan, deutsche Botschafterin beim Heiligen Stuhl. Frau Schawan, Sie arbeiten und leben in einer wunderbaren Residenz, das Haus der Botschafterin, ein von dem Architekten von Branca gestaltetes Gebäude, fast so wie eine Burg wirkt das, aber hat einen wunderschönen Park, die Raumgestaltung, das ist ein ganz besonderer Ort hier in Rom, mitten in Rom. Gibt es Leben in Ihrer Botschaft?
Oh ja. Diese Residenz ist von Alexander von Branca aus München gebaut worden. 1984 wurde sie eröffnet. Das war schon ein besonderes Zeichen, ein besonderes Signal der damaligen Bundesregierung, die wohl Ende der 70er Jahre diesen Beschluss gefasst hatte, eigens zu bauen. Denn man kann ja sagen, hier in Rom gibt es genügend schöne Palazzi, die man mieten oder dafür einsetzen kann. Die Residenz wirkt wie eine Burg. Sie ist wunderbar geeignet, um Menschen zusammenzubringen. Es kommen ja tausende Besucherinnen und Besucher jedes Jahr. Alle die in päpstlichen Universitäten oder auch in der Kurie arbeiten, aus Deutschland, aus deutschsprachigen Ländern. Aber so eine Residenz ist ja vor allem dazu da, ganz unterschiedliche Gruppen zusammenzubringen, Gespräche zu ermöglichen, sich mit Themen zu beschäftigen. So setze ich die Residenz ein, regelmäßig zu Abendgesprächen, greife Themen auf, die gerade hier in Rom interessant sein könnten. Im vergangenen Jahr hat es einen Abenddialog gegeben zwischen Navid Kermani und Georg Genswein über das Buch von Kermani, Ungläubiges Staunen. In diesem Jahr wird im September der Münsteraner islamische Theologe Khurshid und Kardinal Kaspar ins Gespräch kommen über die Rolle der Barmherzigkeit in den beiden Religionen. Es berichten Mitarbeiter aus der Kurie über das, was gerade an wichtigen Themen anliegt. Bischöfe kommen, Kardinal Marx hatte während der Bischofssynode Botschafter informiert über interessante Entwicklungen in der Synode. Also es ist jede Woche etwas los. Es sind im vergangenen Jahr weit über 4000 Menschen in der Residenz gewesen. Dafür ist sie ja da. Ich kann für mich sagen, ich habe in meinem Leben nie so schön gewohnt. Ich werde auch nicht mehr so schön wohnen wie jetzt hier in Rom. Aber das ist ja nicht die erste Rolle einer Residenz, dass der Botschafter oder die Botschafterin es schön hat, sondern die erste Rolle ist, ich habe das am Anfang mal so gesagt, es muss vibrieren in der Residenz.
Frau Schawan, Sie haben auf der Gegenseite mit dem Heiligen Stuhl ja ein, sagen wir mal, historisch überkommenes staatliches Gebilde, wenn man das so will. Es ist, wie manche sagen, der letzte noch funktionierende Hof Europas, also ein im Grunde barockes Führungsmodell, wobei dann eben funktionierend bedeutet, dass es dann so Dinge gibt wie Höflingswesen oder auch Günstlingswesen, wo dann auch manchmal die Rechte nicht weiß, was die Linke tut. Erleben Sie das auch so undurchschaubar oder ist auf Ihrer Ebene dann doch alles klar?
Auf der Ebene der Beziehungen zu den Botschaften erlebe ich eine sehr freundliche und aufgeschlossene Atmosphäre. Natürlich ist mir ein bisschen zugute gekommen, dass ich nicht nur aus der Theologie komme, sondern die katholische Kirche ja schon ganz gut kannte. Ich bin Mitglied dieser Kirche. Ich habe viele Jahre im Zentralkomitee der deutschen Katholiken gearbeitet. Wir haben 1992 mal ein Dialogpapier verabschiedet, das damals als ganz fortschrittlich und frech galt. Dann hat man gesagt, die Laien, was die da für ein Zeug schreiben. Naja, heute ist das Allgemeingut.
Dass man in der Kirche miteinander spricht, dass man auf den anderen hört, dass man nicht von oben herab Dinge vorgibt. Der Papst macht sogar Umfragen, also er interessiert sich dafür, was andere denken. Das ist doch, wenn Sie das erinnern von 1992, Ihr Dialogpapier, ist offenbar doch was in Gang gekommen.
Ja, das hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich es noch einmal so erlebe. Wir haben damals erinnert an das, was das Konzil beschlossen hatte, das, was das Konzil empfohlen hat. Wir haben deutlich machen wollen, was Prälat Bernhard Hansler aus Stuttgart 1966 beim Katholikentag in Bamberg gesagt hat. Die Kirche hat der Welt eine neue Idee gegeben, die Idee des Dialogs. Aus dem Dialog heraus soll sich Neues entwickeln, aus dem Dialog heraus soll es eine neue Hoffnung geben. Das waren seine Worte, fast pathetisch. Und als wir dann Anfang der 90er Jahre mit diesen Ideen kamen, da war das hoch umstritten. Und heute finde ich viele Passagen in Reden des Papstes. Ich denke an das Schlüsseldokument von Papst Franziskus über die Freude des Glaubens. Dann ist da viel auch an Analyse über das Christentum, über die Kirche heute drin, das mich sehr stark an damals erinnert. Was will ich damit sagen? Ich bin zu einer Zeit in Rom, in der vieles in Bewegung ist und auch in Bewegung ist die Frage, wie wird denn die künftige Struktur im Vatikan sein? Wie wird die Kurie in Zukunft aussehen? Das ist ein Prozess, der natürlich wie in jeder Institution mit Widerstand verbunden ist. Das war früher auch nicht anders. Wenn wir in der CDU etwas ändern wollten, dann hat es viel Widerstand gegeben. Aber wenn man die 3 Jahre seines Pontifikates sich anschaut, dann hat sich enorm viel atmosphärisch verändert. Es hat sich enorm viel verändert im Blick auf die Aufmerksamkeit, die seitens des Papstes und seitens der Kirche dem Menschen in unterschiedlichen Situationen, besonders dem Menschen in Not, gewidmet wird. Das ist schon inspirierend, das aus der Nähe zu erleben.
Interessant, dass Sie das Wort Inspiration oder inspirierend nennen, denn das empfinde ich auch vor allen Dingen, dass dieser Papst auf ganz unterschiedlichen Ebenen in einer fast charismatischen Weise inspiriert. Aber wenn Sie ihn mal so als Politiker eigentlich sehen, ist er konsequent genug, hart genug, zielstrebig genug im Durchsetzen seiner Ziele auf dieser strukturellen Ebene? Setzt er die richtigen Leute ein? Setzt er genug neue Leiter ein? Ändert er Gesetze? Oder bleibt er da ein bisschen hinter dem zurück, was Sie sich wünschen würden?
Die Aufgabe ist ja kompliziert, vor der er steht. Wenn ich eine große internationale Organisation mit 1,2 Milliarden Mitgliedern verändern will, dann darf sie mir ja nicht unter den Händen zerfleddern. Sie darf nicht auseinanderbrechen. Ich muss die verschiedenen Inkulturationen, die verschiedenen Besonderheiten, die da und dort sind, berücksichtigen. Der Papst hat, so scheint es ja, und wird eben in dem schon zitierten Papier Freude am Glauben, diesem Schlüsseltext, ganz schön deutlich, der Papst legt nicht einen Masterplan vor, wo von A bis Z drin steht, was zu tun ist. Er will Prozesse in Gang setzen, will Möglichkeiten und Räume schaffen, über Themen zu reden, Veränderungen zu besprechen. Und natürlich sagen jetzt die einen, was soll denn da jetzt schon wieder geändert werden? Die anderen sagen, warum bleibt das im Wagen? Warum wird nur ein Prozess angestoßen und nicht gleich gesagt, wie es zu tun ist? So wie der Papst es anlegt, ist es vermutlich anspruchsvoller, als wenn das Programm von A bis Z auf dem Tisch liegt. Ein Programm von A bis Z auf den Tisch zu legen für dieses und jenes, ist aber eine Vorgehensweise, die seiner Erfahrung widerspricht. Wir haben so eine gewisse Vorstellung, wie so eine Ordnung des Führens auszusehen hat. Er hat eine andere. Das Leben dieses Jesuiten, Priesters, Erzbischofs, Kardinals, bevor er Papst wurde, war eben nicht das Leben an der Spitze einer riesengroßen Behörde. Der war vor allem nicht in einer Behörde zu finden, sondern bei den Armen, in den Slums, nahe bei den Menschen. Davon hat er manches gerettet nach Rom. Er hat es nicht einfach dagelassen, sondern indem er auch hier in Rom manches so praktiziert, betreibt er eigentlich schon wieder auch Katechese und sagt uns, versucht nicht alles zu regeln, indem ihr ein Papier schreibt, indem ihr eine Behörde gründet, indem ihr einen Arbeitskreis einsetzt, sondern indem ihr nahe bei den Menschen seid, nahe vor allem bei denen, die sich schwer tun, denen es schlecht geht, die Solidarität brauchen. Auch mir geht das schon mal so, dass ich sage, ah, jetzt könnte man doch noch mal einen Schritt weiter gehen. Aber ich glaube, dass das ein sehr nachhaltiger Weg ist, damit Lösungen oder nächste Schritte wirklich gegangen werden und nicht als verordnet bewertet werden. Mhm.
Annette Schavan, Sie haben Musik ausgesucht für unsere nächste musikalische Atempause. Und wir haben ja schon über den Wert des Menschen gesprochen und dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Und Sie haben aus der Schöpfung von Haydn, Sie haben sich etwas gewünscht über die Erschaffung der Geschöpfe und der Menschen. Und da hören wir jetzt die Arie mit Würd und Hoheit angetan. Das hat Sie besonders angesprochen.
Ja, ich finde seine wunderbare musikalische Übersetzung der Botschaft, die damit verbunden ist.
Mit Würd und Hoheit angetan, die Arie des Uriel aus Joseph Haydns Schöpfung, gesungen von dem Tenor Scott Weir. Wir hörten das Chamber Orchestra of Europe unter Sir Roger Norrington. Annette Schavan ist zu Gast im HR2 Kultur Doppelkopf, die deutsche Botschafterin beim Heiligen Stuhl. Frau Schavan, Papst Franziskus hat den Europäischen Karlspreis bekommen. Er liest Europa die Leviten, sagt, Europa sei irgendwie unfruchtbar geworden. Sie haben darüber in einem Buch geschrieben, Päpste vor Parlamenten, haben seine Rede vor dem Europaparlament 2014 analysiert. Warum kriegt Papst Franziskus den Karlspreis als Südamerikaner, wenn er Europa einmal die Leviten liest?
Das Karlspreisdirektorium hat ihn eine Stimme des Gewissens für Europa genannt. Und so war es dann eigentlich auch bei der Karlspreisverleihung. Es gibt ja bekanntlich die Macht der Worte, in denen deutlich wird, was in Vergessenheit zu geraten droht. So ist mir das vorgekommen. Und zwischen Straßburg, dieser Rede aus dem November 2014, und der Karlspreisrede gibt es dann schon noch eine interessante Weiterentwicklung. In Straßburg war es vor allem der Hinweis auf das, was in Vergessenheit gerät. Hier in Rom bei der Karlspreisrede war es vor allem die Erinnerung an positives Potenzial, an die Möglichkeiten, die Europa hat. Papst Franziskus hat Europa eine Wiege des Humanismus genannt. Er hat für einen neuen europäischen Humanismus plädiert. Er hat deutlich gemacht, Europa war nicht stark, wenn es sich nur auf sich selbst bezogen hat, sondern gerade in der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Kulturen hat sich Europa immer wieder zu einer neuen Stärke entwickelt. Das ist sehr ermutigend gewesen. Ich glaube, dass an diesem Tag sehr deutlich geworden ist, warum ein Südamerikaner aufgrund einiger Reden, aber eben auch vieler Gesten, denken Sie daran, dass der Papst auf seine erste Reise nach Lampedusa gegangen ist, dass er immer wieder auch in Europa erinnert an die Peripherie, dass dieser Kontinent sich nicht nur beschäftigen darf mit dem, was an Wohlstand, an Stabilität erreicht worden ist, sondern sich stärker beschäftigen muss mit den Schwachen, mit den Verengungsgeschichten, mit dem, was anders laufen könnte, wenn es mehr Zusammenhalt gibt. Und nun sagen ja manche, Europa ist in diesem Jahr 2016 in einem Schicksalsjahr. Es werden Entscheidungen anstehen, die über die Zukunft Europas entscheiden. Und deshalb fand ich das jetzt besonders gut, gerade in diesem Jahr den Karlspreis an ihn zu verleihen. Jetzt noch einmal diese klare Ansprache zu ermöglichen. Am Ende hat er es ja in dieses schöne Bild vom Traum gebracht. Was für ihn gehört zum Traum über Europa? Und das hat die, die für Europa wirken, stark ermutigt. Es waren ja viele aus der Politik Europas da. Und es war spürbar, auch wenn er kritisiert, ist das keine lieblose Kritik, sondern es ist spürbar, wie sehr ihm dieser Kontinent am Herzen spielt. Die Botschaft, die er gesetzt hat, war letztlich, Europa muss in der Welt eine Rolle spielen. Es muss diese Rolle wahrnehmen, es muss Verantwortung übernehmen. Es darf sich nicht immer selbst bemitleiden. Es bleibt fast so etwas wie eine Liebeserklärung an Europa mit dem Zusatz, nutze die Möglichkeiten, die in diesem Kontinent stecken. Ich finde, das ist schon deshalb unbedingt wichtig, weil die Generation vor uns hat uns eine großartige europäische Idee verwirklicht. Im nächsten Jahr wird an die Unterzeichnung der römischen Verträge 1957 erinnert werden. Wer die Reden von Konrad Adenauer liest und den anderen, der spürt, die hatten eine Vorstellung, wohin Europa sich entwickeln kann. Und jetzt ist doch die Zeit, die Vorstellung zu entwickeln für das Europa künftiger Generationen, für die Zukunft, die Zukunftschancen einer jungen Generation. Da kann es doch nicht sein, dass man zerfallen lässt, was da geschaffen worden ist und über 70 Jahre Frieden gebracht hat.
Jetzt ist es so, dass der Papst ja im Grunde als ein Christ auf seine Weise die Frage beantwortet hat, was Europa zusammenhält, was sozusagen eine geistige Basis Europas wäre. Das finden Sie möglicherweise gut, dass sozusagen die Antwort auf die Frage, was trägt und verbindet Europa eigentlich, ein Christ spricht und aus einer christlichen Perspektive gesprochen wird. Ist es die Antwort, die dann letztlich wirklich eine Basis schafft?
Naja, die Anregung, die er gegeben hat, hat er ja nicht als eine spezifisch christliche Perspektive formuliert, sondern er hat ja Europa gerade aufgerufen, nicht Angst zu haben vor anderen Kulturen, anderen Religionen, sich nicht abzuschotten, nicht den Eindruck zu bestärken, dass es erfolgreich sein könne, wenn es sich abschotte. Er hat ja gerade für den Brückenbau plädiert und er hat vieles gesagt, von dem ich überzeugt bin, dass es ein Fundament für Europa als einen Kontinent der Vielfalt ist. Das hat Europa ja immer ausgezeichnet, dass es die vielen Sprachen gibt, die unterschiedlichen Mentalitäten, die auf diesem Kontinent. Aber er hat in eine Situation hineingesprochen, in der ja der Eindruck entstanden ist, dass Europa um seine Stärke nicht mehr weiß, dass Europa seine Schätze nicht mehr wahrhaben will. Ich komme nochmal auf den Anfang zurück. Ich habe vom spirituellen Zentrum gesprochen, das hier in Rom auch spürbar ist. Das ist ja längst über eine rein christliche Tradition hinausgegangen. Dazu gehört die Begegnung unterschiedlicher Kulturen. Dazu gehört das römische Recht und die griechische Philosophie. Es ist immer eine Vielfalt an Quellen gewesen und diese Vielfalt hat der Papst in Erinnerung gerufen. Wer will, kann das als ein gutes Fundament sehen. Aber man muss es halt wollen. Und wenn sich nicht einmal die Christen in Europa zum Beispiel in so einer wichtigen Frage wie dem würdigen Leben für Flüchtlinge einig sind, dann ist das schon ein Trauerspiel. Und dann hat das auch zu tun mit viel Vergessenheit im Blick auf eine große Idee, die jedenfalls meiner Generation ein Leben ermöglicht hat, das keine Generation zuvor in Europa erleben konnte. Ein ganzes Leben in Frieden, ohne jeden Krieg.
Frau Schawan, Sie haben zum Abschluss noch ein Stück, das fast jeder kennen dürfte, ausgesucht aus dem Messias von Händel, das Halleluja. Entspricht das so auch Ihrem gelegentlichen Lebensgefühl?
Das ist ein Grundgefühl in meinem Leben. Es ist musikalisch zunächst einmal überschäumende Osterfreude. Osterfreude gehört ja aber zu den besonderen Schätzen, die wir in unserem Leben erfahren, die uns auch lehren. Auf jeden Karfreitag gibt es dann auch Ostern.
Das war der HR2 Kultur Doppelkopf mit Klaus Hofmeister und als Gast Annette Schavan, der deutschen Botschafterin beim Heiligen Stuhl. Haben Sie vielen Dank. Und zum Schluss, wie angekündigt, das Halleluja von Georg Friedrich Händel aus dem Messias. Wir hören die Gechinger Kantorei und das Bach-Kollegium Stuttgart unter Helmut Drilling.